Günnar Baltschi ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Kola Mariam Hübsch. Wir freuen uns auf Flamia Kador und auf Sascha Adamek. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Günar Baltschi begrüßen. Wir kennen Sie als Integrationsbeauftragte von Neukölln. Für mich aber ist sie vor allem eine exzellente Beobachterin, die als Reporterin seit vielen Jahren schon auf etwas hinweist, das jetzt auch der Verfassungsschutz mit einem gewissen Nachdruck, möchte ich sagen, deutlich gemacht hat. Der deutsche Staat wird zunehmend von Islamisten unterwandert. Ungefähr so lautete die beunruhigende Nachricht. Günar Baltschi sagt, mich überrascht das nicht. Und man muss auf ihr letztes Buch, auf ihren Bestseller Heimatland hinweisen, in dem sie genau das beschreibt. Neben vielen, die sich integrieren, kamen in den vergangenen Jahren auch viele junge Männer wie aus dem Mittelalter, sagt sie, mit völlig überkommenen Geschlechterbildern. Da ist das Patriarchat eingewandert. Und wenn man weiß, dass in Neuköllner Schulen pünktlich jetzt zur Ferienzeit kleine Mädchen wieder vor der Abreise in die Heimatländer vor Zwangsverheiratung gewarnt werden, dann ahnt man so ein bisschen, was sie meint. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Sascha Adamek ist bei uns, einer der renommiertesten Investigativreporter dieses Landes, der vor allem für die Kollegen des RBB-Magazins Kontraste viele sehr sehenswerte Reportagen gemacht hat und der sich, ich glaube, insbesondere seit 2014 genau mit unserem Thema beschäftigt, Islamismus und dessen Finanzierung. Geschätzt 1 Million, muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen, 1 Million Muslime, sagt er, sind anfällig für Radikalisierung. Woher diese Zahl? Und er schreibt in einem sehr lesenswerten Buch, das er, glaube ich, im März schon veröffentlicht hat, über diese Unterwanderung durch den politischen Islam und sagt, das Verrückte ist, den Kampf gegen unsere eigene Freiheit finanzieren wir selbst. Wie das? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, eine der spannenden Fragen, und da sind wir bei Flamia Kador, die heute bei uns zu Gast ist, eine der wirklich spannenden Fragen ist, warum haben Islamisten offenbar so leichtes Spiel und insbesondere bei jungen Leuten. Sie ist Islamwissenschaftlerin, sitzt für die Grünen im Bundestag und sagt, ja, wir haben da ein Thema, wir haben ein Problem mit Islamismus in Deutschland und man könnte ergänzen, schon ziemlich lange, 2017 haben wir uns, glaube ich, hier gesehen, Kinderehen, Ehrenmorde, Blutgeldzahlungen, es gibt all das. Und sie selbst musste mit ansehen, wie sich, glaube ich, 5 ihrer Schüler aus NRW dem IS in Syrien angeschlossen haben. Und trotzdem warnt sie, die Islamfeindlichkeit, die nach solchen Meldungen dann immer wieder um sich greift, trifft auch Musliminnen wie mich, die kein Kopftuch tragen und die liberal sind. Was ist also zu tun? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Kola Mariam Hübsch ist bei uns. Sie trägt das erwähnte Kopftuch. Auch sie arbeitet als Journalistin, schreibt unter anderem für die FAZ und stellt eine zunehmende Entfremdung der Muslime von Deutschland fest und macht das, und das ist sehr interessant, ganz konkret fest, auch an dieser Weltmeisterschaft, an der WM, die gerade läuft. Beim letzten Mal, sagt sie, haben sich sehr viele Muslime ganz selbstverständlich hinter die deutsche Mannschaft gestellt. Jetzt sagen mir Leute, ich will gar nicht, dass Deutschland gewinnt. Deutschland soll verlieren. Trotzdem hält sie den radikalen Islam, den politischen Islamismus für ein, ich zitiere, Randphänomen. Genauso wie Zwangsverheiratungen und Paralleljustiz. Die überwältigende Mehrheit der Muslime in Deutschland, sagt sie, ist friedliebend und versteht sich natürlich als Teil dieser Gesellschaft. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Frau Kador, vielleicht die erste Frage an Sie. Wie überrascht waren Sie, als der Chef des Verfassungsschutzes vor Unterwanderung politischer Institutionen durch islamistische Organisationen gewarnt hat?
Tatsächlich sehr überrascht, denn ich kenne den Präsidenten des Verfassungsschutzes und wir reden regelmäßig auch über den Islamismus. Und mir hatte diese Aussage gegenüber sowohl, also davor nie so ausgesprochen. Und ich muss sagen, ich habe diese Frage im Innenausschuss letzte Woche platziert. Da war der parlamentarische Staatssekretär de Vries im Innenausschuss und auch tatsächlich danach gefragt, hat er die Aussage so getätigt? Denn einen Monat davor gab es von uns aus auch eine Anfrage zum Islamismus an das BMI. Und das BMI sagte uns einen Monat zuvor noch, also Anfang Mai, es gibt keinen nennenswerten Zuwachs im Bereich des Islamismus und auch keine größere Gefahr. Und dann kam die Aussage des Verfassungsschutzchefs, also nachgefragt bei de Vries, der antwortete im Innenausschuss tatsächlich, das wäre so nicht gesagt worden. Das sei eine Frage der Übermittlung. Also sprich, da haben wir ihn ihm wohl falsch wiedergegeben. Ich kann Ihnen nur sagen, was uns im Innenausschuss beantwortet ist. Das ist nicht meine Interpretation.
Wie kann das sein?
Und ich finde das schon sehr widersprüchlich. Und in der Tat, also ich hätte gerne mal eine einheitliche Antwort. Also ist es
Ich habe hier noch einen, den brandenburgischen Innenminister, Jan Redmann, CDU. Die Muslimbrüderschaft engagiert sich in der Sozialarbeit, drängt in politische Gremien, täuscht Zivilgesellschaft und Politik. Das Ziel ist die Akzeptanz. Akzeptanz zu gewinnen und am Ende sogar öffentliche Gelder für ihre verfassungsfeindliche Agenda abzugreifen. Das ist ein harter Vorwurf, Herr Adamek. Wie schauen Sie denn da drauf? Ja, haben wir jetzt ein Problem oder haben wir keins?
Wir haben ein Problem, und zwar ein gewaltiges. Und das, was Herr Redmann sagt, haben wir schon lange recherchiert, dass tatsächlich die Muslimbruderschaft, die ja in Deutschland jetzt kein Schützenverein ist mit fest eingeschriebenen Mitgliedern, die man nachlesen kann, sondern eine geheime Organisation, dass die halt tatsächlich anschlussfähig werden will in der Politik, was ihr auch zeitweise gelingt, zum Beispiel im Land Berlin. Mhm. Und wenn es jetzt um diesen Befund geht, Unterwanderung, ist ja ein großes Wort.
Das stimmt.
Es ist dennoch, entspricht es meiner Ansicht nach der Wahrheit. Und es ist halt so, dass gerade in Berlin diese Muslimbruderschaft Parteien auch infiltriert hat, wie die SPD, wie die Grünen, sodass Leute...
Infiltriert, sagen Sie.
Infiltriert hat insofern, dass es möglich gemacht wurde, dass Vereine, die vor ein paar Jahren noch im Verfassungsschutzbericht standen, heute rausgenommen wurden. Da wurde telefoniert. Da gab es ein Telefonat aus dem damaligen vom regierenden Bürgermeister. Der Protokollchef hat beim Chef des Verfassungsschutzes angerufen, hat gesagt, nimm doch mal diesen Verein raus, bitte.
Mal konkret die Geschichte dahinter. Reden wir über Herrn Müller?
Wir reden vom regierenden Bürgermeister Müller in Berlin.
Ja, aber was ist die Geschichte dahinter?
Die Geschichte dahinter ist,
was ist da passiert?
Die Geschichte dahinter, dass er beraten wurde, sich halt auch mit Vereinen einzulassen und Kontakte zu pflegen, die damals noch vom Verfassungsschutz der Muslimbruderschaft zugeordnet wurden. Das stand also glasklar drin. Und dort gab es zum Beispiel die Neuköllner Begegnungsstätte, Imam Taha Sabri. Der wurde sogar mit dem Landesverdienstorden geehrt. Übrigens auch
ganz kurz, der steht im Verfassungsschutzbericht. Ja. Und wird mit dem Landesverdienstorden geehrt?
Genau. Und dreimal dürfen Sie raten, warum der Protokollchef dieses regierenden Bürgermeisters beim Chef des Verfassungsschutzes anrief und gefragt hat, kleinlaut, ob man den rausnehmen kann, weil man ihm nämlich gerade einen Orden verliehen hat.
Wofür hat man ihm den Orden gegeben?
Für Integrationsarbeit, für Bildungs- und Dialogsarbeit. Das sind natürlich genau die Stichworte.
Ganz kurz, was sagt der Verfassungsschutz? Was ist das Thema mit diesem Mann?
Der sagt mittlerweile gar nichts mehr, weil weder der Mann noch der Verein vom Verfassungsschutz in Berlin gelistet sind, meines Wissens nach auch nicht mehr beobachtet
wird. Ist das der Mann, den wir da sehen auf diesem Foto?
Richtig.
Um den geht's?
Um den geht's. Und man muss sich vorstellen,
was wissen Sie über diesen Mann?
Also ich weiß, dass er eine zentrale Rolle gespielt hat im Ideengeflecht der Muslimbruderschaft. Er selbst hat mir gesagt, es gäbe gar keine Muslimbruderschaft in Deutschland, es sei eine arabische Sache im Interview. Und er ist selbstverständlich kein Muslimbruder. Es gibt aber auch, Sie werden niemanden finden in Deutschland, der sich zu dieser Organisation bekennt, der sagt, ich gehöre dazu. Er hat es aber geschafft, durch geschicktes Agieren anschlussfähig zu werden, den Landesverdienstorden zu bekommen. Nach dem schrecklichsten islamistischen Anschlag in Deutschland.
Anis Amri?
Auf dem Breitscheidplatz.
Okay.
Gab es eine Gedenkveranstaltung. Und gleich drei Vereine, die damals vom Verfassungsschutz noch gelistet waren, durften dazu einladen und Sie dürfen raten, wer gekommen ist. Der regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD. Herr Sabri hat damals auch gesprochen. Und das Narrativ war das, was wirklich viele Menschen, gerade die Angehörigen der Opfer, sehr verletzt hat und auch natürlich gestandene Sozialdemokraten verletzt hat. Nämlich, es hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Dieser Terror hat nichts mit dem Islam zu tun. Also kommt mal runter vom Baum, anstatt sich quasi den Ursachen dieser Gewalt, dieses Gewaltausbruchs zu stellen. Und dafür steht Sabri.
Vielleicht machen wir es in der Reihenfolge. Ich muss die Kollegin in der Regie bitten, mal dieses Foto zuzuspielen. Da sehen wir Bettina Jarasch, das ist die Berliner Grünen-Chefin. Ich will jetzt nicht sagen, in inniger Umarmung mit genau diesem Mann, Frau Kado, aber offenbar kennt man sich und schätzt sich und mag sich. Was ist das für ein Verhältnis, über das wir da reden?
Das ist eine gute Frage. Ich sehe das Foto tatsächlich, ich glaube, ja zum zweiten Mal. Ich finde das irritierend. Ich muss persönlich sagen, ich finde es irritierend und ich weiß, dass ich mehrfach eingeladen worden bin, auch in diese Begegnungsstätte. Und ich habe das nicht gemacht. Nicht unbedingt, weil ich felsenfest weiß, ja, dass
die Verstrickung zur Muslimbruderschaft,
aber ich checke solche Einladungen sehr genau. Ich prüfe das schon sehr genau, weil ich auch weiß, wie stark auch ich sage jetzt mal, Personen aus diesem legalistischen Islamismus, man sagt gerne politischer Islam, aber korrekt ist ja legalistischer Islamismus, das dann auch nutzen, also exakt solche Motive nutzen oder meine Besuche, um dann zu sagen, guck mal, wie gut wir mit der Politik können.
Sie sehen ich das jetzt, finde Sie das sagten auch gerade irritierend. Zum zweiten Mal.
Ja,
tatsächlich. Das heißt, Sie kennen das Foto. Was war Ihre erste Reaktion?
Ehrlich gesagt, sie ist immer noch die gleiche, nämlich, dass mich das schon irritiert. Auch ehrlich gesagt, dass er, der ja relativ, er tut oder verkauft sich sehr, und vielleicht ist er das auch relativ offen, aber dann doch in die Community hinein als doch relativ traditioneller, bekennender Muslim. Also ich finde es schon interessant, dass er sie so herzlich umarmt als bekennender muslimischer Mann, der ja auch irgendwie eine Vorbildfunktion hat, was unüblich ist.
Haben Sie mit ihm
gesehen? Jetzt könnte man sagen, es ist ja interessant, dass er das tut, entgegen der vielleicht sehr konservativen Haltung. Aber mich irritiert das politisch natürlich trotzdem.
Haben Sie Frau Jarasch das mal gesagt? Ich meine, Sie sind ja in derselben Partei.
Sie war ja Religionsbeauftragte.
Ja.
Und hat sich viel sozusagen mit dem Thema auseinandergeschrieben und auch eben die Akteure gekannt. Ich glaube, das sieht sie heute auch noch mal anders. Tatsächlich.
Haben Sie
sich
darauf angesprochen?
Eine größere, ja, aber zu anderen Themen auch in dem Kontext. Das ist nur eins von vielen Dingen gewesen, die wir besprochen haben. Ich glaube, das würde sie heute auch nicht mehr tun. Und das zeigt aber, ehrlich gesagt, das ist Land auf, Land ab immer die gleiche Frage, Herr Lanz. Wie viel Sensibilität, wie viel Wissen? Also, ich werde regelmäßig kontaktiert, lassen Sie mich das einmal sagen, vom Bundestagsabgeordneten, nicht zu meiner Partei oder meiner Fraktion gehört, die wirklich abfragen, Lamia, kann ich die und die Person treffen? Lamia, darf ich in die und die Moschee? Lamia, kann ich in den Verein gehen oder nicht?
Sie können Güla Balci fragen, die sagt Ihnen genau das Gleiche als Integrationsbeauftragte. Exakt. Aber nochmal, mich irritiert das. Sie haben keine Diskussion in Ihrer Partei darüber, wenn Sie sagen, als jemand, der sich auskennt.
Ich werde ja nicht gefragt vorher, Herr Lanz, ob Sie...
Nee, aber im Nachhinein, Sie müssen doch diese Debatte mal führen.
Das ist richtig. Und das tue ich durchaus. Also, dass ich dann auch mal sage, das wäre jetzt nicht so clever, ihn zu treffen und dann solch eine Umarmung hinzukriegen. Wissen Sie, sprechen ist ja was anderes als kooperieren. Ja. Also, dass ich mit Verbänden spreche, die problematisch sind oder die beobachtet werden oder von denen wir wissen, da gibt es problematische
Einstellungen. Wir wollen ja wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Genau. Sprechen muss ich mit denen als Politikerin. Aber ob ich mit denen zusammenarbeite, ob ich dann eben zu solchen Treffen gehe und dann auch eine gewisse Nähe zeige, das würde ich nicht tun.
Aber nochmal, sprechen Sie das dann so explizit aus und sagen, das es geht nicht?
Im bestimmten Kontext tue ich das schon, ja. Manchmal rufe ich die Kollegen wirklich an.
Was heißt im bestimmten Kontext, in dem konkreten Kontext?
Wissen Sie, ich bin ja nicht die, wie soll ich sagen, die Islampolizei innerhalb der Grünen. Ich rufe nicht jeden einzelnen Grünen an. Ich meine, das ist jetzt die Berliner Landesebene.
Das ist ja nicht trivial.
Sie ist ja nicht meine unmittelbare Kollegin, bin ich nicht falsch verstehen. Wenn es innerhalb meiner Bundestagsfraktion passiert, da ist der Anruf sofort da. Sofort. Ich werde auch immer gefragt vorher inzwischen. Wenn ich jetzt anfange, in die Landeszuständigkeit die Kollegen anzurufen, das erleben die ehrlich gesagt auch ein bisschen als übergriffig, wenn ich das mache. Also ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, wie viel ich da an Impetus reingebe.
Mariam Hübsch wollte gleich, aber erst Güla Balci, weil es gerade um diese Anrufe ging. Ich habe das irgendwo in einem Interview von Ihnen gehört, wo Sie sagten, ich werde ständig dann von Politikern kontaktiert.
Ja.
Die fragen mich, soll ich den oder den treffen? Sind da meistens Männer?
Richtig, ja.
Und dann sagen Sie was?
Also ich bin dann immer sehr ehrlich und sage, wenn das Organisationen sind und Personen, die zum Beispiel auch im Netzwerk der Muslimbruderschaft aufgetaucht sind oder es Bezüge gibt oder auch schon in älteren Verfassungsschutzberichten aufgetaucht sind oder öffentlich zugängliche Informationen da sind, die zeigen, dass da schwerwiegende Kontakte beziehungsweise enge Verbindungen bestehen zu extremistischen Organisationen, islamistischen Vereinigungen, dann rate ich davon ab. Und trotzdem,
in seinem Fall hätten Sie abgeraten?
Ja, also der Bezirksbürgermeister von Neukölln hat solche Termine nicht, weil ich ihm davon abgeraten habe, tatsächlich, weil wir natürlich... weil wir das erhebliche Problem haben, dass vor allem die Muslimbruderschaft Strukturen aufgebaut hat in Europa, in Deutschland, weltweit, die letztendlich das Ziel verfolgen, dass ein sehr reaktionäres, erzkonservatives, politisches Islamverständnis zunehmend auch zu dem Normalstandard erklärt wird. Und dazu tragen aber auch zum Beispiel Fastenbrechen bei, die man dann im Bundestag organisiert, wo dann Frauen und Männer getrennt voneinander...
Das ist was völlig anderes.
Nein, das ist nichts völlig anderes.
Doch, und es waren auch nicht Frauen und Männer.
Ich würde das gerne ausführen.
Ja,
also, genau. Es geht letztendlich darum, wir haben, ich glaube, etwas über 5 Millionen Menschen, die als Muslime zählen in Deutschland. Von diesen Menschen geht nur ein kleiner Bruchteil tatsächlich in diese vielen Moscheegemeinden, die wir haben. Und diese Moscheegemeinden wiederum, der institutionalisierte Islam ist einer, der stark politisch ist und islamistisch ausgerichtet ist. Was bedeutet, dass er nicht zur Gewalt aufruft, ja? Also dass das nicht der erste Moment ist, wo man erkennt, die rufen zur Gewalt auf, sondern dass es ganz klar ein Weltbild ist, ein Werteverständnis, was eigentlich komplett dem entgegensteht, was wir uns als freie Gesellschaft vorstellen. Gleichberechtigung.
Können Sie zwei Sachen, ja, glaube ich, wichtig an dem Punkt. Einmal mal kurz einordnen. Ja. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie diese große Zahl von Musliminnen und auch Muslimen ansprechen, die ja so nicht sind.
Genau.
Und die immer, ich habe selber viele, Sie nicken auch, viele, da gibt es auch, glaube ich, große Übereinstimmung hier in dieser Runde, muslimische Freunde, die sagen, ey, jedes Mal, wenn ihr darüber redet, wenn das Thema ist, habe ich danach in der U-Bahn ein riesiges Problem. Ja. Werden alle sozusagen in Sippenhaft genommen. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, einmal wichtig, das klar zu machen.
Richtig.
Was ist der Kontext? Ich empfinde die überwältigende Zahl von Musliminnen und Muslimen null als Bedrohung.
Richtig.
Aber diese Leute sehr wohl. Und deswegen, ich habe das Gefühl, wir reden uns da eine Welt schöner, als sie tatsächlich ist.
Also
sie
müssen sofort fragen. Man kann sehr klar unterscheiden.
Genau, können Sie einmal sagen, was das für ein Weltbild ist und was das wirklich bedeutet? Ich will es einmal konkret verstehen.
Auf der einen Seite gibt es den, ich nenne ihn mal institutionalisierten Islam, den findet man in Moscheegemeinden, Verbänden, Vereinen, verschiedenen Bildungsorganisationen, NGOs etc. Das sind die Menschen, die tatsächlich schon die Idee verfolgen, auf verschiedene Art und Weise diese Gesellschaft zu formen, zu verändern, nach einem, ich sage es mal, sehr reaktionär ausgerichteten islamischen Weltbild.
Ja. Heißt? Machen Sie es mal konkret.
Heißt Geschlechtertrennung als Normalzustand quasi schon in der Grundschule, ja, wenn der geschlechtergemischte Sportunterricht abgeschafft wird. Und das findet dann beiläufig statt. Der Islamophobie-Vorwurf oder der sogenannte antimuslimische Rassismusvorwurf, eigentlich immer dann, wenn wir eine kritische Debatte wagen wollen, wo wir wirklich mal aushandeln wollen, was geht und was geht nicht, kommt dieser Vorwurf, kommen Rassismusvorwürfe und übelste Diffamierungskampagnen.
Haben Sie gerade gesagt, antimuslimischer Rassismus?
Ja, das ist ein Begriff, der etabliert wurde, genauso wie die Islamophobie, die vermeintliche Islamophobie, tatsächlich auch immer wieder auch sehr gerne von islamistischen Organisationen, vor allem von der Muslimbruderschaft.
Aber ich sag mal, intellektuell komme ich da gerade nicht mit. Was zum Teufel ist Rassismus in Bezug auf eine Religion?
Das kann man sehr gut erklären. Das ist wissenschaftlich längst belegt, was das ist.
Adamek sagt, Sie wären die Erste, die das gut erklären kann.
Das kann man sehr gut erklären.
Frau Hübsch, so, Ihr Punkt.
Vielleicht mal vorweg, bevor ich den antimuslimischen Rassismus erkläre. Ich würde schon gern betonen, dass ich glaube, hier in der Runde ich als erstes auf der Abschussliste sitze von Islamisten, weil ich zu Ahmadiyya Muslim Jamaat gehöre. Das ist eine Gemeinde, die Islamisten hassen. Ja, also ich bin am stärksten bedroht. Weltweit werden meine Glaubensgeschwister getötet, verfolgt. Also wenn jemand Angst vor Islamisten haben müsste, dann bin ich das. Das heißt, ich bin die Letzte, die Islamismus verharmlosen würde. Und trotzdem finde ich, ist die Diskussion, wie sie gerade angefangen hat, hochproblematisch. Da ist am Anfang die Zahl gefallen, 1 Million Muslime seien islamistisch oder hätten islamistische Tendenzen.
Nein.
Wie ging die Zahl genau?
Nein.
1 Million, das war Ihre Anmoderation,
Nein.
Muslime, Sie haben Herrn Adamek zitiert.
Ja. Nicht islamistisch gesagt.
Sondern,
nein.
Korrigieren Sie mich.
Der exakte Satz lautet, sind anfällig für Radikalisierung. Sorry, das ist was anderes als sind islamistisch. Tut mir wirklich leid, wir müssen hier sauber sein.
Das ist ja gut, dass Sie das so korrigieren, aber ich glaube, wir brauchen unbedingt Zahlen, um uns das nochmal klar zu machen. 1500 gehören zum harten Kern der Muslimbrüder. Wir haben erst vor 10 Tagen, glaube ich, die Zahlen gehabt vom BKA, politisch motivierte Kriminalität. Da ist die Hälfte ist rechtsradikal motiviert und nur etwa 2% ist religiös motivierte Gewalt und Straftaten. Also wir haben ganz real gesehen, wenn wir es mal uns in Zahlen anschauen, wir gehen davon aus, knapp 500 Menschen sind gefährdet. Das ist 0,0001% irgendwie aller Muslime. Und 99,9% haben mit diesen Menschen nichts zu tun. Das haben auch Sie wiederholt. Ja. Hier wird aber, und das ist das Problem, also wir sind uns ja einig, die Mehrheit hat mit denen nichts zu tun. Das, was Sie aber jetzt sagen, ist, die muslimischen Verbände, die Institutionen, also diejenigen, die ja unsere Verbündeten sein müssen im Kampf gegen Islamismus, dass die kritisch zu beäugen sind. Und da wird so eine Verdachtskultur aufgebaut, da wird so ein Misstrauen geschürt, da wird eigentlich jedem unterstellt, da irgendwie Dinge zu verharmlosen, statt zu sehen, das sind unsere Partner. Weil wie Also Sie müssen sich ja
mal, Sie lösen gerade bei Frau Balci eine gewisse Heiterkeit
wie entsteht denn Extremismus? Also was sind die Ursachen von Extremismus? Da haben Sie gesellschaftliche Komponenten, Sie haben individuelle Komponenten und Sie haben eben eine Ideologie.
Ich verstehe, aber
aus Metastudien, dass Menschen, die in sozialen Gefügen eingebettet sind, die in einem sozialen Verband aktiv sind, in einem muslimischen Verband aktiv sind, dass die in der Regel resilient sind. Die lassen sich nicht so leicht radikalisieren. Die haben ein Korrektiv.
Zweimal nein.
Aber den Begriff antimuslimischer Rassismus habe ich noch gar nicht erklärt.
Ja, genau. Ich wollte gerade fragen. Das ist antimuslimischer Rassismus?
Nein, das ist nicht antimuslimischer Rassismus. Das ist ein Begriff aus der Forschung, der darauf aufmerksam macht, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist und dass Menschen, die als muslimisch gelesen werden, das können auch Sikhs sein, das können auch Menschen sein, die überhaupt nicht muslimisch sind, dass die von struktureller Diskriminierung betroffen sind. Und da weist man darauf hin, dass es einfach eine Ungleichbehandlung gibt, weil Menschen anders wahrgenommen werden. Das ist ein Begriff aus der Forschung. Den jetzt zu diffamieren und zu sagen...
Ich vermiere den nicht. Sie übersteigt ein bisschen meine...
Es ist ein umstrittener Begriff. Aber vielleicht der letzte Satz. Das hat ja auch einen Bezug zum Extremismus, weil eben Ausgrenzungserfahrungen, Perspektivlosigkeit, solche Dinge sind bei jeder Form des Extremismus eine ganz zentrale Ursache. Okay. Und wenn Sie Extremismus bekämpfen wollen, müssen Sie auch antimuslimischen Rassismus bekämpfen.
Okay. Sie dürfen alle gleich versprochen, aber in der richtigen Reihenfolge.
Ich durfte eigentlich gar nicht die Frage beantworten. Ich möchte, es kam jetzt so viel Neues dazu. Also die Ahmadiyya-Gemeinde ist ja auch eine reaktionär-politische Gemeinde.
Die Gemeinde, zu der Frau Hübsch gehört,
ja, um das kurz einzuordnen. Eine starre Geschlechtertrennung spielt da auch eine sehr große Rolle. Die Ablehnung, Homophobie spielt da auch eine sehr große Rolle. Und ich erinnere, es gibt immer wieder auch sehr wohlmeinende Gemeindeveranstaltungen, wo dann die Ahmadiyya-Gemeinde sich vorstellt und sagt, wir machen große Putzaktionen, wir räumen auf, wir machen sauber, wir kümmern uns um die Stadt. Und dann kommen auf einmal nur lauter Männer, die Frauen sieht man nicht. Das spricht für mich ganz klar auch für eine Geschlechtertrennung.
Wir haben eine eigene, unabhängige Frauenorganisation.
Aber das ist das eine. Das andere ist, ich kann Ihnen nur empfehlen, sich nicht darauf einzulassen, diese wissenschaftliche Debatte über den Begriff des antimuslimischen Rassismus auszumachen.
Das ist doch
Ich will nur aussprechen.
Sie dürfen.
Wir haben gerade von einer Moscheegemeinde gesprochen mit dem Kontext zur Muslimbruderschaft. Ja? Wir haben darüber gesprochen, dass es im Verfassungsschutzbericht Erwähnungen gab, die dann aber verschwunden sind, auch weil da Rechtsanwälte sich aktiv daran beteiligt haben und unser Rechtsstaat dann natürlich ausgetestet wird. Sie haben berechtigterweise gesagt, Sie würden nie zu so einem Fototermin gehen. Sie haben aber auch eine Nähe zur Organisation, die wiederum zum Geflecht der Muslimbruderschaft... Zu Claim-Allianz zum Beispiel, die den Begriff des antimuslimischen...
Welche Nähe habe ich denn? Ich möchte das
Sie haben Sie doch auch in den Bundestag eingeladen.
Aber ist das eine Nähe?
Weil also, wenn Sie die einladen...
In dem Bereich Entschuldigung, ganz kurz, nicht durcheinander, bitte. Der Nicht-Fachmann steigt hier aus, ganz kurz. Über wen reden wir? Was ist das für eine Organisation?
Wir reden über eine Organisation, die sich kurz nachdem der Verfassungsschutz erklärt hat, dass es da wirklich auch massive Nähe gibt zum Netzwerk der Muslimbruderschaft, haben die sich aufgelöst. Für Sie sind das aber die Institutionen, die den antimuslimischen Rassismus für uns hier in Deutschland feststellen und messen. Ne? Also das muss man auch
Darf
sagen.
Darf ich darauf reagieren? Weil also langsam geht's
unbedingt,
ein bisschen
unbedingt. Ich habe noch gleich eine zweite Frage in dem Zusammenhang. Bitte.
Gerne. Ja. Also antimuslimischer Rassismus. Rassismus ist ja, man muss Rassismus als Strukturprinzip verstehen. Nicht auf der individuellen, sondern die institutionelle, staatliche Ebene. Gibt es da Diskriminierung und Benachteiligung? Das betrifft jede Form. Und ja, guckt man sich zum Beispiel Studien an, haben Muslime die gleichen Jobchancen, haben Muslime die gleichen Chancen auf dem Wohnungsmarkt, haben sie die gleichen Bildungschancen sozusagen, stellt man fest, laut Studienlage, ist mehrfach belegt.
Wir reden
sie
von
haben,
Migranten.
Doch, jetzt lässt sie mich
Wir
nicht
reden
ausreden.
Von Migranten.
Darf
die
ich das bitte aussprechen?
Alle zum Muslim. Das Darf ist das Problem.
Nein.
Alle Migranten werden
Frau
zum
Batsche,
Muslim
also
erklärt.
Gerade waren sie nicht in der Lage.
Wenn jemand nicht muslimisch ist, heißt es, er ist muslimisch gelesen.
Herr Lanz, für mich gilt das
also verstehen
auch.
Sie die Wortspiele dabei?
Nee, das
es geht letztendlich
ich würde
darum,
das gerne,
früher haben wir
okay.
über Rassismus gesprochen, ja, und das ist ein Thema, was
man
in seiner ganzen
Und man das sozusagen auf sich.
Man projiziert es auf eine Gruppe von Menschen, die es in der Form gar nicht gibt, als ob es eine muslimische Rasse gäbe.
Ja, das ist genau.
Ich würde das jetzt auch gerne aussprechen.
Sie dürfen, ich will nur einmal kurz den Punkt machen, damit Sie sozusagen meine intellektuelle Überforderung an dem Punkt verstehen. Wie kann man eine Religion, das schlicht der Begriff, antimuslimischer Rassismus. Wie kann man eine Religion rassistisch beleidigen? Das übersteigt meine Fantasie.
Das ist gar nicht so schwer. Es geht nicht um eine tatsächliche menschliche Rasse, die existiert nicht. Es ist das Konstrukt einer menschlichen Rasse. Die Annahme, dass mein Gegenüber muslimisch ist.
Okay.
Und aufgrund der Annahme sozusagen, so funktioniert übrigens auch Rassismus gegen Sinti und Roma, Rassismus gegen, was weiß ich, andere Menschengruppen. Okay. Man nimmt an, dass das Gegenüber dazugehören würde.
Okay, sehen Sie es mir nach, Frau Kader. Auf der langen Reise zur Metaebene verliere ich mich da so ein bisschen.
Nee, das hat mit Metaebene gar nichts zu tun. So funktioniert Rassismus nun mal in Deutschland. Aber ich würde gerne hier nicht zu dem Vorwurf was sagen.
Okay, verstanden. Herr Adamek, Sie dürfen sofort. Ich habe mir versprochen, auszusprechen. Einmal, Frau Kader, bitte zu Ende.
Also, wir haben in dem Bundestag mehrere Stakeholder und Leute und Organisationen eingeladen. Übrigens auch nicht muslimische Organisationen wie den Zentralrat der Juden und auch die großen katholischen und evangelischen Kirche. Das ist nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, Muslime inklusive gewesen. Und ich muss dazu sagen, Claim ist insofern relevant. Und da gebe ich
die Organisation, die
genau, das ist diese Organisation, die einzige übrigens. Die einzige Meldestelle, und deshalb ist sie so relevant. Wenn es mehrere gäbe, wäre es mir fast egal. Die einzige Meldestelle, die tatsächlich islamfeindliche oder antimuslimische Fälle aufzeichnet und die erhebt. Und ja, es gab den Vorwurf zur Nähe der Muslimbruderschaft, hatte vor allen Dingen mit der damaligen Vorsitzenden zu tun, die aber an Krebs gestorben ist und deshalb quasi dieser Vorwurf nur noch bedingt so haltbar ist. Und ich habe übrigens auch beim Verfassungsschutz und auch beim BMI, ich finde es jetzt schwierig, dass ich nie aussprechen darf. Ich habe auch beim BMI angefragt, ob es da also Probleme gibt. Aber das BMI fördert weiterhin übrigens genauso wie das Bundesfamilienministerium weiterhin diese Meldestelle. Tatsächlich ein bisschen runtergekürzt, die Gelder, das ist richtig. Aber es ist die einzige Stelle, die bisher das erhebt.
Okay. Herr Adamek, jetzt einmal Sie.
Das kann man so wirklich nicht stehen lassen, Frau Kador.
Bitte.
Claim hat nachweislich und mir auch eingeräumt bei meinen Buchrecherchen, dass die Zahlen, die Sie da erhoben haben, so nicht sauber sind. Und sauber ist noch eine Untertreibung. Es gab Meldestellen, die community-basiert, so heißt es. Das heißt, ich sage islamischen Vereinen, sagt doch mal, wie ihr diskriminiert werdet. Also quasi ist eine Auftragsarbeit. Es ist keine Meldestelle, wo sich unabhängige Bürger bei einem unabhängigen Institut melden, wie der Polizei zum Beispiel, wo ich das eigentlich verorten würde. Und es gab zweimal den Fall, dass die Statistiken gefälscht waren. Also 2023 auf 2024 hat Frau Attermann, die Beauftragte der Bundesregierung, verkündet, wir haben einen katastrophalen Anstieg an antimuslimischen Vorfällen von 114%. Ich habe da mal in die Zahlen geguckt. In dem Jahr, wo das weniger war, gab es 10 Meldestellen. Im Jahr, wo es höher war, 17. Was will ich damit sagen? Es ist überhaupt nicht vergleichbar, wenn ich plötzlich so viel mehr Meldestellen habe, die überdies auch noch willkürlich ausgesucht sind. Ich habe dann mal in die Polizeistatistik geschaut. Und da gibt es ja glücklicherweise eine offizielle Statistik, die besagt Hasskriminalität. Da habe ich geguckt, islamfeindliche Hasskriminalität. Die ist in dem Jahr um 26% gestiegen. Jeder Fall ist zu viel. Es ist ein ganz schlechter Befund, dass es gestiegen ist. Aber dieser Alarmismus, es ist um 114% gestiegen. Das war eine glatte Fälschung. Und das haben sie im Jahr danach nochmal gemacht. Und als ich Claim darauf angesprochen habe, haben sie es stillschweigend, also haben sie nicht widersprochen, dass das so der Befund ist. Man denkt sich die Welt so zurecht, weil es natürlich ein gutes Mittel ist, sich als Opfer zu generieren.
Schadet Muslimen auch.
Und das schadet dem Kampf gegen Islamfeindlichkeit. Was ich nämlich sage, ich spreche nämlich von Islamfeindlichkeit, die es gibt. Es gibt auch Muslimfeindlichkeit, die ich radikal ablehne, wie jede Menschenfeindlichkeit. Das antimuslimischer Rassismus ist Ihnen beiden leider jetzt in den 5 Minuten immer noch nicht gelungen, mir zu verstehen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich halte es für ein Konstrukt, für eine wissenschaftliche Erfindung, für einen Kampfbegriff, der überhaupt jeglicher Grundlage sich entzieht. Erklären Sie es mir.
Zwei Fragen habe ich, die sonst untergehen und die wichtig sind. Homosexualität. Ist mit Ihrer Religion vereinbar oder nicht?
Mit Ihrem Religionsverständnis, mit meiner Religion, also bitte, mit meinem Religionsverständnis
vielleicht,
ist das vereinbar.
Okay, dann präzisiere ich.
Auf die Kopftuchfrage und dann auf die Homosexualitätsfrage, weil das sind genau die Fragen, die mir auch ständig gestellt werden. Und das
ja,
ist
darf ich die, aber ist doch eine legitime Frage, oder nicht?
Ich beantworte das gerne. Also das zum Thema Kopftuch. Die meisten, also es gibt tatsächlich Studien dazu über muslimische Frauen in Deutschland. BAMF-Studie. 90% der muslimischen Frauen in Deutschland, die ein Kopftuch tragen, sagen, sie tragen es aus religiösen Gründen. Mhm. Es ist für sie ein spirituelles Bedürfnis aus Liebe zu Gott heraus. Und ja, sie verstehen es als ein Gebot. Und nein, ich trage es nicht aufgrund irgendwelcher Männer. Und es wird mir auch nicht von einem Mann vorgeschrieben, sondern es ist meine spirituelle Beziehung zu Gott und meine spirituelle Überzeugung. Und ich möchte gerne dieses Recht haben, damit. Deswegen bin ich so stolz darauf, nicht in einer totalitären Diktatur zu leben, die mir Kleidervorschriften machen, wie im Iran oder im Saudi-Arabien. Ja. Weil letztendlich sind Kopftuchverbote, das ist eigentlich das Gleiche wie Kopftuchgebote. Es ist religionsfeindliche
und
Politik.
Würden Sie sagen,
setzen Sie sich dafür ein, dass Kinder das nicht tragen müssen?
Natürlich.
Also zum Beispiel weil in der Grundschule machen Sie das wirklich auch als Kampagne in ganz, Ihren Gemeinden?
Also ich habe mich schon so oft, also auch öffentlich in so vielen Essays und Artikeln, auch in Zeitungen dazu positioniert, das Kinderkopftuch ist theologisch gesehen nicht vorgeschrieben. Sie finden dafür keinerlei Grundlage. Und trotzdem bin ich gegen ein Verbot, weil wir müssen...
Dann ist den Kindern nicht geholfen.
Nee, den Kindern ist aber auch nicht geholfen. Wissen Sie, wenn Sie das Betteln verbieten, dann schaffen Sie die Armut nicht ab. Sie müssen nachhaltig denken.
Aber
so kurzfristig Verbote...
Das ist ein schräger Vergleich.
Nein, das ist kein schräger Vergleich, weil Sie müssen natürlich... Ich finde nicht, weil...
Frau Hübsch, das war doch eine ganz einfache Frage.
Es wäre ehrlich gesagt... Kipperverbot ist die Antwort. Wenn Sie das Kopftuch für Kinder verbieten, müssen Sie auch die Kipper verbieten.
Da
Sie müssen alle Religionen gleich behandeln.
Das ist jetzt Whataboutism.
Die man nochmal extra und anders schützen muss. Die Frage ist, kann ein Gesetz sich schützen, aber das ist doch nicht das Gleiche.
Es ist die deutsche Verfassung, die sagt,
würden Sie sagen, Frau, Sie ziehen sich immer auf die Verfassung zurück. Würde gerne mal,
das ist
geht
unsere
ja,
Grundlage.
Weiß ich.
Das, was Verfassungsrichter entschieden haben oder ganz klar formuliert haben, Sie können das Kinderkopftuch nicht verbieten, wenn Sie die Kinder nicht auch verbieten.
Frau Hübsch, bitte, ich sitze hier. Kurze Frage. Wir reden ja über ein Weltbild, das transportiert wird.
Danke.
Das ist der Punkt, um den es geht. Und wir beide wissen auch, dass man diese sehr liberale Verfassung, die wir haben, ich könnte Ihnen 2 Stunden über eine Kleinstadt nördlich von London, über Luton erzählen, wo Islamisten ein fantastisches Leben haben und einfach bretthart ausnutzen, was die Verfassung, die englische, hergibt. Wirklich alles. Und wenn man diese Leute dann fragt, die gerade ihre Kinder aus der Koranschule abholen und hinter ihnen läuft eine Frau 2 Meter entfernt, die bis zur Unkenntlichkeit bekleidet ist und ich frage den zuständigen Mann, ob ich mit seiner Frau freundlicherweise einen Satz reden darf für eine Reportage, sagt er, das möchte die nicht. Mhm. Daraufhin sage ich, du weißt doch gar nicht, was deine Frau will, frag sie doch einfach, das möchte die nicht. Sag ich, dann frag sie doch kurz, woher weißt du, was deine Frau möchte? Ja. Und er macht mir dann so klar, dass er das nicht möchte, dass es unmissverständlich ist.
Okay, das ist natürlich so.
Und dann frage ich ihn, wenn der dekadente Westen so schrecklich ist, wenn das alles so furchtbar ist, wenn das alles nicht geht, wenn wir vollkommen verkommen sind, eine verkommene Sexualmoral haben und so weiter. Warum gehst du denn nicht in ein so schönes Land wie Saudi-Arabien oder auf den Sinai und so weiter? Und dann sagt er dir, da war ich schon. Und da haben sie uns rausgeschmissen. Weil die Saudis das nicht akzeptieren. Sie nicken. So, erster Punkt, ganz kurz. Ich will nur sagen, man kann diese freiheitliche Grundordnung hier, die kann man unvorstellbar spektakulär ausnutzen, wenn man das vorhat. Und deswegen würde ich gerne viel mehr mit Ihnen über ein bestimmtes Weltbild reden.
Ja.
Und deswegen interessiert mich so sehr, ob Sie für ein Kopftuchverbot bei kleinen Mädchen sind.
Ich sag's nochmal, ich bin dafür, dass man ganz klar pädagogische Überzeugungsarbeit leistet, dass man mit Menschen spricht, mit Eltern spricht, die zum Beispiel ihre Kinder, ihre Mädchen zwingen. Es ist ein man muss
also Sie bestreiten nicht, dass es das gibt.
Es ist ein absolutes Randphänomen. Wir haben keine Zahlen dazu in Deutschland, aber wir können davon ausgehen,
dass wir keine Zahlen haben.
Ja, aber dann sorgen wir dafür, dass wir diese Zahlen haben.
Ich weiß nur,
also alle Zahlen, die wir haben, Schülerinnen in Deutschland, da gibt es ja Zahlen, sind gegen ein Kopftuchverbot für Mädchen. Die sind dafür, dass man selbstbestimmt diese Entscheidung treffen kann. Und natürlich kann man bei Kindern das
aber Sie lehnen ein Kopftuch.
Eltern haben das Recht auf Erziehung.
Nochmal, ganz kurz.
Ich stimme Ihnen ja zu.
Homosexualität. Sie lenken ab. Frau Hübsch, bitte. Homosexualität.
Ich finde nur dafür, dass pädagogische Maßnahmen sind am Ende
für Ziel für Verträgt sich Homosexualität mit Ihrem Religionsverständnis?
Das könnten Sie einen Menschen jüdischen Glaubens oder einen Katholiken genauso fragen. Sie fragen mich ganz klar, es ist aus religiöser Sicht als Muslim nicht gottgefällig, Homosexualität zu praktizieren.
Okay, stopp, bin noch nicht fertig.
Aber das ist bei jüdischen Menschen und bei katholischen Menschen nicht anders. Und deswegen ist man noch kein Verfassungsfeind. Das, was entscheidend ist, ich bin absolut gegen jede Diskriminierung von homosexuellen Menschen. Ich würde mein Leben für sie geben. Sie können unsere Moscheen besuchen. Ich würde alles dafür tun, dass sie nicht verfolgt werden, belästigt werden, diskriminiert werden.
Ja.
Und das ist ganz entscheidend. Das eine ist, was ein Mensch privat tut.
Entschuldigung, ganz kurz.
Da geht es um Werte.
Nein. Es ist nicht trivial, worüber wir hier reden. Sie erinnern sich an den Fall Dresdner Innenstadt.
Ja.
Homosexuelles Pärchen. und einer wird einfach ermordet, erstochen.
Und genau, das ist das Problem. Das ist absolut zu verurteilen.
Von einem Menschen, der, wie sich später herausstellt, eine deutlich islamistische Ideologie hat. Deswegen ist es nicht trivial, danach zu fragen, was ist mit Scheidung?
Mit Scheidungen? Der Islam ist eine der ersten Religionen, noch vor Judentum und Christentum, die die Scheidung erlaubt hat. Also das ist ganz klar etwas, eine revolutionäre Einführung.
Nächste Frage. Sollten muslimische Kinder im Ramadan an einer deutschen Schule fasten müssen?
Fasten müssen. Also erstens ist eine spirituelle Praxis immer eine freie Entscheidung. Es kann, also Glaubensdinge sind immer frei zu entscheiden. Da darf es keinen Zwang geben, sonst ist es heuchelei.
Sie wissen, welche Themen es an Schulen gibt, genau mit diesem Thema.
Aber ich meine, das... Ich habe selber Kinder, ja, die haben auch gefastet, nicht jeden Tag, wenn sie mal eine Klausur geschrieben haben, dann nicht. Wenn sie aber körperlich fit genug sind und das möchten, dann sollten sie es auch tun dürfen. Es ist nicht das Problem, die fallen uns
sollten
nicht alle
wir das
rein.
Also nicht, wir sollten das nicht verbieten an
wir
Schulen?
Wir sollten das nicht verbieten, wir
weil
sollten das
dadurch
begleiten.
Weil dadurch, die, die es nicht tun, unter Druck geraten, das sollten wir nicht tun?
Nein, das Druck gibt es immer, ja. Also dass sie Druck haben in einer Klasse, das bestimmte Mehrheitsphänomene, also das haben sie immer. Aber da müssen wir die Kinder stärken, dass sie so einen Druck widerstehen. Und es gibt auch eine tolle Broschüre zum Ramadan. Das haben eben, glaube ich, die Neuköllner, der Rat der Berliner Imame, die haben diese Broschüre zur Verfügung gestellt, die begleiten diese Prozesse, damit wir diese Konflikte an Schulen nicht haben. Und ich finde, das ist ein guter Umgang
auch
damit. Ein pädagogischer Umgang. Wir können doch nicht alles verbieten. Wir müssen doch die Menschen überzeugen.
Also ich finde das jetzt auch, ehrlich gesagt, Frau Hübsch, seit Jahrzehnten sitzen Sie in Talkshows und repräsentieren das Gesicht einer selbstbestimmten, verschleierten, tiefreligiösen, spirituellen Frau. Und wissen Sie was? Ich finde das wunderbar, weil nämlich wirklich unsere Verfassung das jedem freistellt. Gleichzeitig sprachen wir vorhin über die Muslimbruderschaft. Das ist eine sehr ernstzunehmende, extremistische, weltweite politische Bewegung, die ein reaktionäres Islamverständnis zum Konsens erklären möchte für alle, nicht nur für ihre Kinder, sondern auch für meine Kinder und für seine Kinder und für alle anderen auch. Ja? Das sind zwei unterschiedliche Dinge, über die wir hier sprechen. Es geht auch nicht um die individuelle Wahl zu einem Kopftuch. Es geht darum, wir haben vorhin eine Moscheegemeinde gesehen, in der, und das kann ich nachweisen, Eheberatung für 14-jährige Mädchen offiziell angeboten wird. Ja, wir sehen hier Bilder, wo man denkt, das ist doch gar nicht Deutschland. Und dann ist es aber auf einer deutschen Straße gefilmt worden. Und dann fragt man sich, wo sind da die Frauen auf einer Demonstration, wenn die alle so selbstbestimmt sind?
War zufällig
sind.
In Berlin, als der syrische Präsident da war. Das war
ja,
ähnlich.
Der syrische Präsident. Ich meine, da fehlte, ich meine, ganz ehrlich, dann sind wir beim nächsten Thema. Das, was in Syrien gerade passiert mit den Minderheiten, interessiert hier viele herzlich wenig. Die wunderbare Journalistin Ronja Ottmann schreibt immer wieder fleißig dagegen an. Aber irgendwie kommt es nicht an. Und jemand wie der Al-Sharra wird hier zelebriert. Ich glaube, auch Sie sind da sehr unkritisch. Und das Weltbild, was dort gelebt wird, ist Minderheiten unterdrücken, abschlachten, also, Frauen und Männer voneinander trennen und wieder das etablieren, was für uns tatsächlich Steinzeit ist. Und wir haben das. Wir haben diese Vorlage bereits auch bei uns in Schulen. Wir haben sie in Stadtteilen. Und Ihre freie Wahl zum Kopftuch ist das, wofür ich mein Leben geben würde in diesem Land. Weil es wichtig ist, dass Menschen frei entscheiden dürfen. Aber die kleinen Mädchen, über die wir sprechen, wenn ich in Neukölln in einen Laden gehe und ich möchte da etwas einkaufen. Dann kommt ein Vater rein, so geschehen regelmäßig, und er fragt die Verkäuferin, ob er Kopftücher für Sechsjährige hat. Was muss man da tun, damit man sowas ändert? Das ist doch die Idee.
Oder die Warnungen vor Zwangsverheiratung.
Also wir haben das, also wir haben, wie viele Unternehmen, ja, können Sie gleich, wie viele unternehmen Sie dagegen, dass Imame regelmäßig in Deutschland Minderjährige verheiraten, weil das einfach legitim für sie ist und normal ist. Ich habe Gespräche mit Imamen gehabt, die haben mir ganz klar gesagt, die fühlten sich vor den Kopf gestoßen, haben ganz klar gesagt, Frau Balci, wenn bei uns 14-Jährige heiraten, dann ist das nichts anderes, als würden Teenager miteinander eine Beziehung eingehen bei den Deutschen, nur dass wir da besser drauf aufpassen.
Also ich kann Sie ganz
und
konkret
was
sagen.
Setzen Sie dem entgegen? Ja?
Genau.
Also, aber auch noch mal wirklich, auch wirklich zu diesem Verständnis, Al-Sharra ist wirklich ein gutes Beispiel. Er kommt, dem wird der rote Teppich ausgerollt. Die Leute hetzen nicht nur in Syrien gegen Minderheiten, sie hetzen hier gegen Minderheiten. Frau Kadur, mir fehlte auch von Ihnen irgendwie mal eine kritische Distanz oder eine Einordnung dazu.
Presseerklärungen, Mitteilungen. Und, also ich meine, ich habe genügend Verwandtschaft, die übrigens zu Minderheiten in Syrien gehören. Ich bin jetzt etwas, bitte seien Sie ein bisschen vorsichtiger mit dem Format. Das trifft mich dann persönlich schon. Ja. Mein Vater wurde in Syrien ermordet. Ja. Und er wäre nie ermordet worden, wäre in Syrien nicht der Krieg und Islamisten da zum Teil. Also bitte seien Sie ein bisschen, da werde ich dann wirklich sehr deutlich. Ich habe das mehrfach kritisiert. Ich kritisiere es bis heute noch. Und gleichzeitig sage ich, ich weiß, woher diese Menschen, 13 Jahre Krieg, hat diese, also wir können gerne über Syrien reden, hat diese Bevölkerung fertig gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Tote ich alleine in meiner Familie zu verlieren, also wirklich viele Menschen. Und die sind erschöpft. Das heißt nicht, dass ich deshalb Ashara gut finde. Also, ich versuche, ich möchte das jetzt bitte auch einmal sagen. Ich versuche zu verstehen, dass Syrerinnen und Syrer eine Sehnsucht danach haben, nach ein bisschen mehr Stabilität und Ruhe. Es ist klar, nach 13 Jahren, nach so einem fürchterlichen Krieg. Und gleichzeitig die Kritik aber aufrechtzuerhalten. Diesen Spagat versuche ich zu machen. Ich glaube übrigens auch, dass die Bundesregierung, zu der ich übrigens nicht gehöre, auch diesen Spagat macht. Aber Herr Lanz, ich möchte einen Punkt sagen, weil Sie auch gerade gefragt haben. Was macht man gegen all diese Missstände? Ja. Und ich bin da total bei Ihnen. Mein Wunsch, und wenn ich solche Antworten kriege von irgendwelchen Typen, vor allem wenn sie muslimisch sind und die meinen da besonders islamkonform zu leben, bei mir trauen die sich nicht, sowas zu sagen. Ich möchte das mal sagen. Also es ist interessant, weil die bewusst auch manchmal Menschen gegenüber so auftreten. Und wenn sie wissen, die Leute kommen selber aus der Community, sind die ganz anders. Wenn ich mit denen so rede, die würden sich niemals trauen. Und wenn die sowas machen, kriegen sie von mir definitiv die passende Antwort. Ich finde, man kann was machen. Man muss sogar auch was machen.
Wenn Sie in Katar sind,
bitte?
Also Sie sind ja regelmäßig auf
dem. Ich war im Katar. Ich bin zuständig für den Nahen und Osten mit Schwerpunkt Golfstaat. Ich war im Katar und habe nach Yusuf al-Qardawi gefragt. Habe gesagt, wieso kriegt der von euch die katarische Staatsbürgerschaft? Das ist der oberste Muslimbrüder und der Ideengeber schlechthin. Wieso kriegt der von euch eine katarische Staatsbürgerschaft? Und er darf bis zu seinem Lebensende, der ist ja tot inzwischen, hier leben. Aber was mir nochmal, ich möchte bitte Argument meinen Ende, Punkt machen.
Frau Carlo, bitte.
Was mir wirklich wichtig ist, und das sage ich als muslimische Frau liberalen Glaubens, ich habe den Koran für Kinder und Erwachsene als erste übersetzt, mit Bildern von Mohammed und Jesus, mit Gesichtszügen. Ja, hab dafür massiv Ärger bekommen von Islamisten. Aber geschenkt.
Nehme ich gerne. Erzählt doch auch was.
Ich meine, man muss das.
Erzählt doch auch was.
Ich meine, man muss das Islamverständnis.
Überlegen Sie mal, was Sie hier sagen.
Ja, von innen verändern. Mir ist es, also wichtig ist ja, dass ich diese Kritik, ich höre sie ja. Und dass man sie mitnimmt und auch ernst nimmt. Man kann sie für überzogen halten. Ich halte sie manchmal für überzogen. Und trotzdem nehme ich das ernst, weil es ja stimmt an vielen Stellen.
Menschen.
Mein Take aber ist zu sagen, wenn wir wirklich was verändern wollen, und das sage ich jetzt wirklich als Muslime, nicht als Politikerin, als Politikerin finde ich das aber richtig, wenn es muslimische, innermuslimische Bestrebungen gibt, die gibt es ja, von innen heraus was zu ändern, weil sich sonst, wenn ich es von außen mache, nicht viel ändern wird. Deshalb habe ich bestimmte Dinge ja in meinem Leben zumindest gemacht. So, werde aber dafür massiv angefeindet. Bis heute, warum ich über mein Haar zeige und sonst was. Sei es drum.
Ja, ich meine, Sehran Atish hat Polizeischutz seit wie vielen Jahren? Ahmad Mansour hat Polizeischutz seit wie vielen Jahren?
Ich hatte das lange Zeit übrigens auch.
Hamid Abdel Samad hat Polizeischutz seit wie vielen Jahren?
Und das ist eine Sauerei.
Weil sie sich trauen, den radikalen Islam zu kritisieren.
Ja, man lebt nicht schön damit. Das kann ich Ihnen als Frau ehrlich gesagt noch schwieriger. Vor allem, wenn ich mich Theologe. Ich habe mein Kopftuch.
Aber dann sind wir uns doch im Befund einig und können doch nicht so tun, als gäbe es kein Problem.
Wir sind uns einig über die Beschreibung, Herr Lanz. Über die Beschreibung. Wir sind uns nur nicht einig in der Zuspitzung vielleicht. Und wir sind uns nicht einig vielleicht in der im Lösungsansatz, aber in der, dass wir, niemand würde ernsthaft sagen, es gibt keinen Versuch von Menschen, die so einem legalistisch-politischen Islam irgendwie nahestehen, nicht doch auch versuchen, ihre Denke da irgendwie unterzujubeln. Natürlich gibt es das.
Einmal Herr Adamek ganz kurz, Sie dürfen sofort.
Ich bin ein bisschen ratlos, die Debatte, die jetzt gerade läuft, als wenn wir überhaupt keine Mittel hätten in diesem Land, aktionsfähig zu sein. Und dafür brauchen wir nicht das Grundgesetz ändern. Wir haben zum Beispiel das kleine Mittel der Schulordnung. Und dieses könnte zum Beispiel eine kleine Ordnung feststellen, wo eben das Kopftuch für Mädchen, für kleine Mädchen verboten wird in einem gewissen Alter, weil es übergriffig ist. Erstens, zu den Syrern auf der Straße, wo gesagt wurde, die würden Al-Jolani oder Al-Shara huldigen. Sie haben nicht nur dem gehuldigt, sie haben dem Massenmord gehuldigt. Es wurden Drusen abgeschlachtet, Drusen gebeugt. Mhm. Damit meint man, dass man sie auf den Boden drückt, um sie dann zu köpfen. Da haben 300 bis 400 syrische junge Männer auf dem Alexanderplatz in Berlin gefeiert, diese Massenmorde. Haben gegen Juden geschrien, gegen Drusen. Es ist nichts passiert. Es wurde nicht eingeschritten.
Ja.
Und ich finde, das ist ein Tiefpunkt. Was kann man dagegen tun? Zum Beispiel sollte man die Turbo-Einbürgerung wieder zurücknehmen, die dazu geführt hat, dass nämlich auch viele dieser jungen Syrer teilweise in Berlin im Online-Verfahren, ohne dass sie jemals einen Beamten gesehen haben, eine Staatsbürgerschaft bekommen. Also wir tun hier gerade so ein bisschen so, als wenn wir vor Riesenproblemlagen stehen. Dabei gibt es Lösungen. Und es ist für meine Begriffe unerträglich, dass Menschen, die vorgeben, vor einem Krieg geflüchtet zu sein, die sagen, wir sind traumatisiert. Sie sagten gerade, die Syrer sind am Ende, sie sind aufgerieben. Das glaube ich alles. Mhm. Aber diese Aufgeriebenheit habe ich nicht gesehen bei hasserfüllten Männern, die auf einem deutschen Platz stehen und das Abschlachten von Menschen feiern und die Bedrohung und das Abschlachten von Juden und Drusen feiern. Das hat für mich ist das ein Fanal für die Einwanderungspolitik in Deutschland.
Ja, aber damit nehmen Sie...
Einmal Frau Hübsch, bitte.
Sehr positiv
also,
ist geschaffen.
Einmal Frau Hübsch, bitte.
Wir haben ja, also grundsätzlich, ich bin ja nicht gegen repressive Maßnahmen. Ja? Also natürlich gibt es Fälle, da müssen wir mit Verboten agieren, da muss man auch repressiv vorgehen.
Sie
also
das ist ganz, dagegen. Sie haben
ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Ich glaube nur...
Wir waren vorhin, da hat sich es gerade entzündet, Frau Hübsch, bei dem Thema, wie kommt es, dass Berliner Schulbehörden kleine Mädchen vor der Reise, jetzt ist gerade wieder Sommerzeit, ins Heimatland warnen und sagen, es könnte sein, dass sie dort zwangsverheiratet werden.
Also
wie
genau, super Thema. Also erstens, glaube ich, war das nur eine Schule. Man muss das schon ins Verhältnis setzen. Es ist jetzt kein Massenphänomen.
Das ist nicht nur eine Schule. Das ist also, tatsächlich ein großes Phänomen.
Ich kann Ihnen sagen, was wir machen. Lassen Sie mich jetzt mal, ich bin jetzt konkret gefragt worden. Ich kann Ihnen sagen, was wir als Gemeinde...
Wir sind so unfair gegenüber diesen Kindern, auch die betroffen sind.
Absolut, jeder Fall ist einer zu viel. Bitte lassen Sie mich doch einmal sagen, was wir als Gemeinde machen.
Weil die Fakten einfach andere sind und weil wir keine Erhebungen haben dazu.
Doch, wir haben Erhebungen.
Das ist auch eine verfälschte Debatte, weil dann wird über einen antimuslimischen Rassismus geredet und niemand möchte gucken, was eigentlich in den Milieus passiert.
Ich verstehe, Ihr Erregung.
Also, ich kann einmal sagen, was wir als Gemeinde konkret tun.
Frau Hübsch, ganz kurz. Sie haben gerade was in den Raum gestellt. Sie haben gerade gesagt, das gab es nur an einer Schule.
Nein, ich sage, es ist kein Massenphänomen. Wir haben Erhebungen, 68 Fälle im Jahr sind erfasst. Natürlich gibt es eine große Dunkelziffer.
Das ist die Hellziffer, sagt Frau Kador. Warum relativieren Sie das dann so?
Ich sage Ihnen, warum. Also aus meiner Erfahrung, die wir in der Gemeinde haben, wir haben uns mit dem Problem beschäftigt. Und was wir ganz konkret machen ist, erstens, man kann sich muslimisch nicht trauen lassen bei uns, ohne eine standesamtliche Trauung. Dann gibt es bei uns ein Compliance-Verfahren. Also,
Bei Ihnen, in Ihrer Gemeinschaft, meinen Sie jetzt?
Gibt es ein Counseling-Verfahren.
Sie reden über Ihre Gemeinschaft.
Ja, und das sieht so aus, das Counseling-Verfahren, das sieht so aus, dass wenn Menschen heiraten möchten, der Imam vorher wirklich bilateral klärt, ob eine freiwillige Zustimmung zu dieser Heirat und zu dieser Ehe vorliegt. Das sind also Beispiele dafür, weil, und der Grund ist, Zwangsehen sind im Islam theologisch gesehen, das ist wirklich eindeutig, das schreiben Sie übrigens auch in Ihrem Buch, das schreiben Sie theologisch eindeutig, das ist im Islam verboten.
Ja, theologisch.
Das ist abgelehnt. Ja, wir haben das Verhältnis zwischen normativ und empirischer Realität, klar. So. Und deswegen sind wir aber als Muslime ja ganz besonders aufgerufen, da was zu tun, weil das ist ja unser Problem, wenn das sich nicht mit unserer Lehre deckt. Menschen aber im Namen des Islams solche wirklich schlimmen Dinge tun und Frauen sind ja vor allem betroffen, dann haben wir einen Auftrag und wir versuchen da auch was zu tun. Es gibt tolle Projekte an Schulen, ja, zum Thema Zwangsheirat und Ehrenmord, die gab es vor 10 Jahren, aber die brauchen natürlich auch Fördermittel. Und das, was Sie machen mit Ihrer sozusagen Beschreibung,
ist ein gutes Stichwort.
Um die Wahrheit zu sagen,
ja, die brauchen Fördermittel, die Sie aber alle in Frage stellen, weil Sie so tun, als ob alle, die auch wirklich tolle Arbeit, tolle soziale Arbeit leisten, präventive Arbeit leisten, es wird ja hier suggeriert, das sind alles verdeckte, verkappte Islamisten. Und das ist ein Problem.
Die Herr Adamek, Finanzierung ist ein gutes...
Meinen Sie die Gemeinden, von denen Sie sprechen, die Arbeit machen?
Meinen Sie, sind Gemeinden, das, was ich, es sind soziale Träger, es sind Moscheegemeinden, es sind Dialogforen, es gibt
also,
so viele Initiativen, Runde, Tische.
Also das sind Menschenrechtsverletzungen, die letztendlich... Also wenn ein Kind verheiratet wird, dann ist das so eine eklatante Menschenrechtsverletzung.
Absolut, ich stimme
zu. Da geht es auch gar nicht darum, was der Imam davon hält. Da geht es darum, was unsere Gesetzeslage davon hält. Ja, also wir müssen mal ganz klar hier trennen, die Dinge. Und wenn ich sage, der institutionalisierte Islam ist ein hochpolitischer Islam, der reaktionär ist, der auch nicht zulässt, der keine Neuerung zulässt, der keine Tür öffnet für irgendetwas anderes, der ganz stark unterscheidet zwischen wir, die reine Lehre, die echten und die anderen. Und wenn ich das sage, dann liege ich damit absolut richtig. Die Mehrheit der Muslime pflichtet dem überhaupt nicht bei.
Ich
die
weiß,
Mehrheit der Muslime lebt sein Glauben individuell. Deswegen ist es ja auch falsch, die Mehrheit der Muslime in Sippenhaft zu nehmen für die Verbandsfunktionäre.
Ist richtig.
Aber da muss man mal ganz klar unterscheiden. Warum sind Sie der Meinung, soll man mit Leuten kooperieren, die einen politischen Islam in Deutschland etablieren wollen?
Nicht als alle Verbandsfunktionäre warum? Sind
können wir da sitzt jemand, Entschuldigung, ganz kurz, da sitzt mit Herrn Adamek jemand, stopp, der uns mal ein schönes Beispiel dafür liefern kann, wie Politik, und das kann man zum Beispiel auch hören, wenn man sich mit jemandem wie Susanne Schröter unterhält, Ethnologin eigentlich von Haus aus, die sehr viel zu dem Thema forscht an der Uni in Frankfurt, die sagt, es ist egal, welche Partei man sich anschaut, von Linkspartei über Grüne, über SPD bis hin zu CDU.
Und zur FDP.
Und zur FDP. Ja. Gehen denen sozusagen allen auf den Leim. Zwei Beispiele würde ich gerne herausgreifen. Sie sagen, es gibt einmal die Geschichte von Frau Özoguz. Können Sie einmal beschreiben, was das Thema da ist? Ich fand diesen Fall sehr, sehr gut, weil er klar macht, mit welchen unterschiedlichen Standards wir die Dinge so bewerten und messen. Können Sie das einmal ausführen, bitte?
Ja, Frau Özeguss ist sozusagen im Bereich, wie sagt man, Arbeitskreis, Muslimin in der SPD, so hieß es, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, zusammen mit Frau Schäfli,
auch
mit einer anderen bekannten Sozialdemokratin tätig. Und sie war Bundestagspräsidentin am Ende ihrer Karriere und hat eigentlich immer sehr konservative Ansichten vertreten, hat sich auch zurückziehen müssen teilweise nach unsäglichen Tweets, wo sie zum Beispiel gesagt hat, der Angriff Israels auf die Botschaft in Damaskus sei ein Riesenfehler gewesen, hätte den Nahen Osten destabilisiert. Sie hat gesagt, wenn man Zwangsehen verbietet, sei das nicht unbedingt richtig, weil manchmal wäre ja auch so eine Ehe geneigt, um Mädchen und junge Frauen zu schützen, entrechtet zu werden. Und ich habe mir mal angeschaut, wo sie überall tätig war und bin dann auf eine Geschichte gestoßen, die sich schon sehr lange, sehr früh zugetragen hat, im Jahr 2012. Da gab es ein Feriencamp, ein Camp von aktiven Mitgliedern der Muslimbruderschaft. Damals waren die auch alle noch so zu bezeichnen, weil sie gelistet waren in Bad Orb. Und dort war sie auf einer Teilnehmerliste als Referentin. Man muss mal wissen, die Muslimbruderschaft ist in der Weise dann doch ein sehr geschlossener Laden. Wenn man dort auftritt und sprechen darf, hat man zumindest ideologisch eine starke Nähe. Und ich habe sie dann gefragt, wie sind Sie denn dazu gekommen, dahin zu fahren? Ich bin nicht dahin gefahren. Sie war also nicht da. Dann habe ich aber wissen wollen, wer hat sie denn eingeladen? Weil es war ein Teilnehmerkreis von 10, 15 Leuten, wo über das Leben im Islam gesprochen werden sollte. Also sehr, sehr reaktionär. Und es waren alles, wie gesagt, Muslimbrüdervereinigungen, die dort vorhanden waren. Und sie hat sich darauf nicht eingelassen. Sie hat mir nicht sagen können, wer sie eingeladen hat. Sie wollte nicht sagen.
Wollte oder konnte sie nicht?
Sie wollte nicht. Sie hatte die Gelegenheit dazu. Und sie hat dann nur geschrieben, pauschal, ich lehne die Muslimbruderschaft ab. Ich lehne die Gewalt ab. Man muss ja dazu wissen, die Hamas ist ja der terroristische Arm der Muslimbruderschaft. Genau. Danach hatte ich sie auch
also
gefragt.
Also über Ägypten, ne?
Ja. Ist ja nicht. Und was mich halt daran gewundert an der Geschichte, warum erzähle ich die überhaupt? Sie war ja auch Bundestagsvizepräsidentin.
Genau.
Und wenn ich mir heute vorstelle, hier würde heute Abend die Nachricht irgendwie übers Handy kommen, dass Julia Klöckner bei einem Feriencamp der irgendeiner Reichsbürgervereinigung, und sei es noch so lange her,
würde das Land Kopf stehen.
Dann würde das Land Kopf stehen. Wir würden hier rausgehen, wir würden auf das Ende der Sendung warten, um ganz schnell Berichte zu schreiben über diesen Wahnsinnsskandal. Hier ist es so, erstens passiert nichts, es interessiert auch keinen großartig, es löst keinen Skandal aus. Und das ist das, was mich halt irritiert.
So,
und diese Äquidistanz, also ich habe als Journalist eigentlich immer, ich habe über Rechtsradikale berichtet, über Piazzeria Straße von den Linksradikalen vertreiben lassen. Ich habe über Islamisten, legalistische Salafisten, Dschihadisten berichtet, aber immer Distanz gehalten zu den Extremisten. Ich bin übrigens der Meinung, dass man auch mit Extremisten reden muss. Ja. Insbesondere als Journalist, aber auch als Politiker. Aber hier mir fehlt, ist, es gibt da keine Distanz. Wir schauen in eine Richtung und die andere Seite wird ignoriert.
Die Herr Adamek, die Unterwanderung, wenn es auch um die Frage der Finanzierung geht, taucht immer wieder ein Land auf. Und das ist ehrlich gesagt in ganz Europa so. Katar taucht immer wieder auf. Auch wenn man auf dem Balkan unterwegs ist. Immer wieder Katar. Ich finde, in Ihrem Buch gibt es ein sehr, sehr gutes Beispiel einer Kita in Neukölln, an der man mal gut erklären kann, wie das läuft. Können Sie das bitte einmal ausführen?
Ja, also das mit der Kita hat nichts mit Katar zu tun, weil es handelt sich um einen schiitischen Betreiber. Aber die Geschichte ist insofern für mich schwer verdaulich gewesen.
Also schiitischer Betreiber bedeutet dann Iran?
Richtig, Iran und Irak. Ne? Mhm. Also es gibt Schiiten im Iran, aber auch im Irak. In dem Fall sind es irakische Schiiten.
Okay.
Und es war so, dass Nordneukölln ist halt eine strukturschwache Gegend, ist ja bekannt. Die brauchten dringend eine Kita. Und dann haben die ausgeschrieben und dann hat sich jemand beworben, eine gemeinnützige GmbH, bei der ich dann einen Tipp bekommen habe, mir die mal anzuschauen. Und es war beileibe kein Hexenwerk, das zu recherchieren. Ich habe irgendwie ein paar Stunden gebraucht zu gucken, dass der Geschäftsführer knietief im Islamismus steckt, als schiitischer Islamist, der IGS. Und sogar Kooperationspartner war der Blauen Moschee, die mittlerweile verboten ist, wegen Völkerhass und wegen Antisemitismus.
Und der Blauen Moschee hier in Hamburg, glaube ich. Hier.
Richtig, in Hamburg. Hier in Hamburg, genau. Und dieser Mann ist neben dem Herrn Mufateh ist der Betreiber dieser Kita Verfasser einer Fatwa gewesen, wo drin steht, es ist zulässig, ein Gebot zu erstellen, dass auch neunjährige Kinder ein Kopftuch tragen müssen. Diese Fatwa, dann habe ich erst gedacht, das ist ein Internet-Fake, wer weiß, wer dem das unterschiebt. Es ging aber an die Deutsche Islamkonferenz, ans Innenministerium, an alle Ministerien, an Frau Merkel. Und ich habe dann nachgefragt, ja, wir haben den bekommen, den Brief gibt es, die Unterschrift stimmt. Dann habe ich diesen Betreiber gefragt, der sagt, ich habe nie sowas unterschrieben, ich kenne das gar nicht. Dann habe ich gefragt, wenn ich auf so einer Liste stehen würde, mit so einer unsäglichen, menschenverachtenden Aussage, gemeinsam mit einem der schlimmsten Antisemiten und Hetzer, der abgeschoben ist, würde ich mich wegen Verleumdung wehren. Und zwar gegen das Al-Zadiq-Institut in Dortmund, auf dessen Internetseite das heute noch nachzulesen ist, diese Fatwa. Daraufhin hat sein Anwalt dann keine Antwort mehr geschickt. Der Skandal daran ist, diese Kita hat 4,2 Millionen Euro Fördergelder vom Land Berlin bekommen, ist damit die am meisten geförderte Kita in Berlin.
Wow.
Und das Geld ist leider mittlerweile weg. Ich hätte das.
Das hätte man verhindern können. Millionen sind weg.
Soweit ich gehört habe,
die Kita wenigstens? Oder
nein, die Kita gibt es nicht. Man hätte die auch verhindern können.
Wow.
Als ich das erste Mal darüber berichtet habe, waren 900.000 Euro weg. Und der Stand war so, es gab Bauunternehmen, es gab Architekten, die haben ihr Geld nicht bekommen. Da gab es Gerichtsurteile, es gab eine Riesenverzögerung im Bau. Und ich sage immer ganz gerne, Al Capone hat man nicht mit Geldwäsche und Drogenhandel gekriegt. Ja, den hat man
so mit Steuerhinterziehung.
Mit Steuern.
Ja, es war,
hier hätte man das Al Capone-Prinzip auf diese Leute anwenden können, sagen können als Senat, ihr seid 2 Jahre im Verzug oder 3 Jahre, wir stoppen das Projekt. Dann wären 3 Millionen Euro nicht auch noch dort verschwunden.
Und was damit
jetzt
passiert?
Jetzt sind sie weg und jetzt habe ich den Verfassungsschutz angerufen und gesagt, haben Sie was? Wissen Sie das? Wir haben nichts. Nichts. In Berlin hatte man nichts. Dann ist die Berliner Politik aufgeschreckt. Staatssekretär sagte mir, dank Ihrer Intervention wissen wir jetzt Bescheid und nehmen jetzt dieses Projekt Maß. Aber wir kommen da nicht so schnell raus. Wir haben denen ja die Fördermittel versprochen. Mhm. Mhm. So, und jetzt kommt raus, das Geld ist weg und der Betreiber muss jetzt seinen Hut nehmen. Sein Sohn macht das jetzt. Dieser Sohn ist mit dem laufenden Handy hinter mir hergelaufen, als ich Dreharbeiten machen wollte, hat versucht, sie zu verhindern, hat gegengedreht, wie das so Extremisten auch ganz gerne mal machen. Und dazu kommt das Mindset, was die mitbringen. Ich habe mir die Fatwas angeguckt, von deren Großgelehrten. Die haben einen Großgelehrten als Assistani. Mhm. Und da gab es eine Fatwa, wenn du eine Frau geheiratet hast, darfst du mit ihr schlafen, also Geschlechtsverkehr haben, ab dem 9. Mondjahr, also ab dem 9. Lebensjahr. Und ich habe erst gedacht, ich bin fassungslos, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das jetzt wieder? Internet, Sistani.org, kann jeder nachlesen. Nein, es stimmt. Ich habe dann einen Islamwissenschaftler, der sich mit dem schiitischen Islam sehr gut auskennt, gefragt. Mhm. Der sagt, ja, diese Fatwen gibt es, auch von Ayatollah Khomeini.
Das ist der Mann, über den wir sprechen.
Richtig. Ja. Und theologisch gibt es diese Fatwas. Menschlich gehen wir davon aus und hoffen inständig, dass das nicht Realität in Deutschland ist. Auch nicht übrigens der Schiiten, die unter uns leben.
Ja, das ist
alle dürften das ablehnen.
Ja.
Was mich irritiert hat, und der Neuköllner Bürgermeister ist aus allen Wolken gefallen. Martin Hickel hat gesagt, es kann nicht sein, dass Leute mit einem Ayatollah-Mindset wie die so eine Kita betreiben.
Ja, ja. Eine ganz kurze Frage an Günter Balci und dann habe ich eine Frage an Sie beide. Frau Balci, wenn Sie, das war am Beginn der Sendung, haben Sie gesagt, Sie werden von Politikern, insbesondere SPD, sagen Sie, ist sehr unterwandert von
die
Islamisten.
SPD wurde als traditionelle Arbeiterpartei, die sie ja heute nicht mehr unbedingt ist, immer gerne aufgesucht von der Muslimbruderschaft.
So, wenn Sie die Leute dann konsultieren und sagen, sag mal, Günter, sollte ich da jetzt hingehen, sollte ich mich lieber mit dem nicht blicken lassen?
Ja.
Und Sie sagen dann, lass es bitte. Dann passiert es regelmäßig offensichtlich, dass sie es trotzdem tun. Sie sehen da wenig später Bilder genau der Politiker, die sie gewarnt haben vor diesem Suchen. Warum machen die das?
Das ist ganz schlicht. Politiker denken immer nur so im Vierjahresrhythmus und erhoffen sich dadurch Wählerstimmen. Und das hat ja auch oft funktioniert.
Sagen die Ihnen das auch?
Einige sagen das auch tatsächlich so direkt. Sie sagen auch ganz klar, dass das ganz gut ist, weil die Community dadurch erreicht wird, welche Community auch immer gemeint ist. Und also die verschiedenen Verbände und Moscheegemeinden bieten das ja auch an. Also Politiker werden ja auch eingeladen. Und
das ist schon klar, aber wenn Sie doch sagen...
Man baut ja da auch Brücken und man verspricht ja auch Politikern, das war also schon immer so, das hat in NRW schon oft zum Erfolg geführt, auch für verschiedene Politiker zum Beispiel, dass die DITIB da ganz breit aufgestellt, auch den Wahlkampf mit im Hintergrund unterstützt hat für Einzelne, die sich da sehr freundlich gezeigt haben und auch sehr bereit waren für Kooperation. Ja, das ist der Deal natürlich, ne? Also die Moscheegemeinden bieten das immer an. Sie bieten das auch unmittelbar und direkt an.
Und sind deutsche Politiker dann da naiv? Das ist ja die Unterwanderung, über die Sie sprechen.
Also ich denke, ich finde das ja wunderbar, dass alle immer, wenn es um extrem rechte Organisationen und Politiker und Strukturen geht, haben wir glücklicherweise ein relativ klares Bild und eine ganz klare Grenze, die da gezogen wird, zumindest von jenen, die sich nicht wünschen, dass diese Gesellschaft umgeformt wird nach einem nationalistisch-völkischen Ideal. Ja? Und da reagieren alle richtig. In dem Moment, wo das in andere Extremismen geht, zum Beispiel zum Islamismus, ich glaube, da ist die Wahrnehmung eine andere. Und es ist ja auch so. Also die größte Bedrohung für unsere Demokratie ist die extreme Rechte. Das steht für mich außer Frage. Gleichzeitig aber ist für die Milieus, in denen das stattfindet, wovon wir sprechen, nämlich, dass es zunehmend einen Einfluss gibt und einen Mainstream-Islam, der ultrareaktionär ist, dass Politiker verstehen das nicht, weil das mit ihrer Lebenswelt wenig zu tun hat.
Wir bestreiten es natürlich. Auch der Kita-Betreiber sagt ganz klar, ich bin kein Islamist, ich stehe auf dem Boden des Grundgesetzes. Sein Anwalt schreibt seitenlange Wege, das sei auch eher abschneidend, sowas zu sagen, muss man dazu sagen. Das heißt, die kommen uns mit Informationen, mit so einer Gegenargumentation.
Das ist Teil der Strategie,
Das ist Teil der Strategie. Und das Problem ist, es gibt keine Forschungsstelle politischen Islam, wie es zum Beispiel in Österreich das jetzt neuerdings gibt, dass sich sozusagen auch die Politik, dass sich Journalisten, wer auch immer, Wirtschaftstreibende auch mal Expertise ziehen können. Das gibt's nicht.
Frau Hübsch, es gibt den Motra-Monitor, den Sie mit Sicherheit kennen. Das ist ein Institut für Kriminologie hier an der Fakultät für Rechtswissenschaften an der Uni hier in Hamburg. Und die hatten ihren Monitor, die machen das seit, glaube ich, 2021, haben seitdem ungefähr 22.000 Menschen befragt. Den letzten Bericht überschrieben mit jeder zweite Muslim in Deutschland unter 40, also insbesondere die Jüngeren, ist islamismusaffin eingestellt. Und da gibt es so ein paar Zahlen, die einen wirklich verstören müssen. Beispielsweise halten knapp 24% einen islamischen Gottesstaat für die beste Staatsform. Die finden, dass die Regeln des Koran wichtiger als die Gesetze in Deutschland sind. Das bejaht ein Viertel dieser Befragten. 8,5% der befragten Muslime geben einem religiösen Führer den Vorzug vor einem demokratischen System. 27,7% stimmen der Aussage zu, dass christliche Religionen nicht in der Lage sind, die Moral abzusichern. 44,8%, also 45%, fast die Hälfte, halten die Sexualmoral westlicher Gesellschaften für vollkommen verkommen. Und zu guter Letzt, oder gut kann man in dem Zusammenhang nicht sagen, stimmen sehr viele der Aussage zu, man könne Juden nicht trauen. Diese Aussage, diese Zustimmung hat sich seit 2021 mehr als verdoppelt, liegt mittlerweile bei knapp 30%. Ist das Thema, über das wir reden? Und
also man muss,
kommt
ich,
da sozusagen ein Weltbild, das sicher nicht im Interesse auch Ihrer Verbände und dem ist, wofür Sie beide auch hier
stehen? Ich glaube, es ist schon wichtig, die Studie noch mal einzuordnen, weil ja auch die Studienmacher, die ist ja kontrovers diskutiert worden und die Studienmacher waren ja auch wirklich enttäuscht und haben das auch sehr selbstkritisch gesagt, dass sie der Meinung sind, dass die Art und Weise, wie das medial dargestellt wurde, das entspricht nicht, diese Studie. Vielleicht zur Einordnung.
Ich zitiere aus deren Studie.
Es gibt dazu Statements vor den Studienleitern. Lassen Sie mich vielleicht ausführen. Einmal zur Einordnung. Es ist ja nicht die einzige Studie zu dem Thema. Mhm. Wir haben eine Einsbach-Studie, wir haben den Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung, wir haben verschiedene Studien, die uns immer wieder in all den Jahren gezeigt haben. Zum Beispiel Einsbach sagt, 80% der Muslime halten die Demokratie für die beste Staatsform. Das sind 10% mehr als in der Gesamtbevölkerung. Bertelsmann-Studie sagt, 90% auch der hochreligiösen Muslime bekennen sich zum freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Also das sind auch wichtige Zahlen, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, zur Einordnung.
Ist eine andere Zahl als die, die ich gerade vorgetragen habe.
Ne? Jetzt haben Sie ein Gesamtbild. Das ist vielleicht wichtig zur Kontextualisierung. Jetzt ist diese Studie kritisch betrachtet worden. Und da müssen Sie sich auch in der Forschung, also die akademische Forschung und auch wie dann über solche Studien diskutiert wird, das ist meist viel reflektierter als das, was medial dann daraus gemacht wird. Ja? Weil sich natürlich die Frage stellt, wir haben teilweise ein Kategorienproblem. Also wenn Sie Menschen fragen, was ist wichtiger, der Koran oder das Grundgesetz, diese Standardfrage, dann sagen viele, auch aus emotionalen Gründen, nicht alle, aber sie sagen dann der Koran. Aber machen Sie doch mal eine Vergleichsfrage, weil der Koran ist für viele ein normatives, ethisches Richtlinienwerk und das Grundgesetz ist ein Gesetzbuch. So, wenn Sie jetzt vielleicht Christen fragen, wenn Sie Juden fragen, wenn Sie konservative Menschen in Bayern fragen, vielleicht sagen die auch, die Bibel ist ihnen näher. Also das ist
als
nicht
das
immer...
Grundgesetz?
Als das Grundgesetz. Das müsste man mal als Vergleich machen. Ich will damit gar nichts rechtfertigen. Also ich bin der Meinung, man muss das ganz klar trennen können. Aber das ist natürlich eine Frage des Handwerks, auch methodisch gesehen. Wie sind die Fragen gestellt?
Da gibt es ein Thema mit der Methodik, aber wir haben kein Thema mit einer zunehmend radikalen Einstellung.
Das muss man sich, also das muss man, also in der Wissenschaft wird das ja kontrovers diskutiert. Da ist natürlich die Frage da, haben wir da, weil wir sehen in den Straftaten und in der Gewalt, habe ich ja am Anfang zitiert, BKA, da sehen wir keine Zunahme, da sehen wir nur eine krasse Zunahme der rechten Gewalt.
Islamismus-Affinität also, heißt ja auch nicht Zuwachs an
gut, da muss
genau.
Aber das eine führt ja oft zum anderen. Ne?
Okay, also, einmal kurz, jetzt würde mich Ihre Position dazu interessieren. Erst Günter Baltschi, weil sie gerade hier sagte, danach Sie, dann Sie.
Ganz kurz nur. Also wir können jetzt die ganze Zeit versuchen, das Problem wegzureden. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt in Deutschland eine einzige Moschee, wo Männer und Frauen nebeneinander beten. Schwul, lesbisch, völlig egal, alle sind willkommen und Frauen dürfen da auch das Gebet führen. Das ist die von Seran Atesh und die steht unter Polizeischutz, weil sie so ist. Und die Feinde dieser Moschee sind tatsächlich Menschen, und ich wiederhole es nochmal, mit einem erzreaktionären Religionsverständnis, ja. Und das ist ein Fakt. Das ist jetzt nur mal ein kleines Beispiel. Das ist eine einzige Moscheegemeinde, die auch wirklich jetzt nicht Millionen von Menschen anzieht. Und trotzdem ist sie so ein Dorn im Auge dieser Reaktionäre. Und es sind wirklich viele auch von diesen besagten Verbänden, die regelmäßig gegen diese Gemeinde gehetzt haben, auch offen gehetzt haben. Aber das ist mir jetzt, stelle ich so dahin. Das andere ist, was ich ein bisschen schade finde, ist, wie wir hier alle sitzen. Wir leben in diesem Land, weil wir auch die Werte schätzen, weil wir das toll finden, in so einer pluralistischen, freien Gesellschaft individuell unser Lebensglück zu finden. Und jetzt so zu tun, als würde es aber nicht den Versuch geben, wirklich durch islamistische Strukturen eine Gegengesellschaft zu etablieren. Und selbst wenn sich das dann in Zahlen äußert, das bedeutet ja nicht, dass die Menschen alle sofort im nächsten Moment zur Gewalt greifen. Das zeigt aber tatsächlich, Frau Hübsch, und darüber würde ich mir wünschen, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, wie gehen wir damit um, dass es wirklich zunehmend ein Religionsverständnis gibt unter jungen Menschen, was keine Alternativen mehr zulässt, keine individuelle freie Entscheidung mehr zulässt. Weil wenn wir das hätten, müssten wir hier gar nicht sitzen. Dann bräuchte es diese ganze Debatte überhaupt nicht. Aber wir haben doch das Problem. Und ich betone noch einmal diesen Aspekt der Geschlechtertrennung und der Unmöglichkeit der selbstbestimmten Sexualität. Das sind diese großen Themen, ja, die besprochen werden müssen, weil das ist am Ende das Fund, mit dem diese Gegengesellschaft etabliert wird. Das sind genau die Punkte, die Sie abfragen können. Und da geht es um Apostasie, der Umgang mit Homosexualität, der Umgang mit dem anderen Geschlecht und am Ende, wie steht's mit dem Antisemitismus in seiner ganzen Vielfalt. Wenn man das abklopft, und das finden Sie beim institutionalisierten Islam sehr viel in Deutschland, dann gibt es ganz viele Fragen und ganz viele schwerwiegende auch tatsächlich Punkte, die offen besprochen werden müssen.
Okay, Frau Kador und dann Herr Adamek.
Also ich mache das ja jetzt seit bestimmt 20 Jahren, mich mit diesem Thema, also nicht nur zu beschäftigen, sondern auch wirklich dazu zu arbeiten, auch Dinge zu verändern, auch als muslimische Frau die Dinge zu verändern. Aber ich erlebe, bitte verzeihen Sie mir, und das gilt auch an mich, also ich sehe das auch selbstkritisch, wir diskutieren diese Themen immer relativ unterkomplex. Also sie kriegt die ganzen Islamfragen. Sie ist diejenige, die nur Kritik äußert. Und ich möchte nur sagen, das ist schwierig, wenn wir, ich würde mir einmal wünschen, dass wir nach 20 Jahren, die liegen ja alle richtig in der Problembeschreibung. Also ich jedenfalls stelle das nicht in Frage. Und islamismusaffin heißt nicht, dass die Gewalt zunimmt. Aber es gibt eine Tendenz, es gibt eine Latenz. Und das muss man ja wahrnehmen und das muss man auch ernst nehmen. Und ehrlich gesagt, das nehme ich als Muslime, wir haben Kinder, besonders ernst. Ich habe keinen Bock, dass meine Kinder irgendwann radikalisiert werden von irgendwelchen Online-Predigern. Wenn es nach mir ginge, ich würde noch ein bisschen mehr Plattformen verbieten. Ich sage das hier sehr deutlich. Und gleichzeitig sind die Debatten darüber, wie wir sprechen, schwierig, weil wir immer in der Problembeschreibung bleiben, aber wenig mal darüber nachdenken. Okay, was kann der Staat, was kann Gesellschaft tun? Die Akteure, die Sie gerade zu Recht ja auch angesprochen haben. zu stärken, dass wir diese Netzwerke stärken. Wie können wir in die Fläche gehen? Weil ist doch klar, dass Repression alleine nicht helfen wird. Dazu gehört aber auch einerseits zu sagen, Muslimen, das haben wir ja gesagt, aber ich glaube, es muss in einem guten Gleichgewicht sein. Das ist das, was mich als Muslimin ehrlich gesagt auch ärgert. Dass wir viel über Islamismus reden, aber selten um muslimisches Leben. Und dass wir häufig auch dazu tendieren, sie müssen sich gar nicht, aber
es gibt hier einen tagesaktuellen Anlass, darüber zu sprechen. Weiß, offensichtlich gibt es auch ein Problem.
Aber wir kommen häufig dazu, über muslimisches Leben irgendwie zu reden. Wir vermischen das gerne. Und das ist schwierig, sich dann
also
dazu...
Ich meine, bitte nehmen Sie es doch nicht. Aus.
Also ich, ja, aber, also es, reicht nicht zu, klar, ja, aber es reicht doch nicht zur Entlastung zu sagen, die Mehrheit der Millionen Muslimen und so weiter ist so und so. Und gleichzeitig ist der antimuslimische Rassismus ein Kampfbegriff. Ich kann Ihnen sagen, dass 90% der Muslime in diesem Land, und das sind wirklich, wie Sie gesagt haben, und wie Sie auch gesagt haben, wir sind ja manchmal auch per Du, deshalb tut mir leid, dass ich da manchmal wechsle, sind friedliebende, demokratieliebende Menschen, die sind unproblematisch. Aber die sind auch Opfer von Islamfeindlichkeit. Wenn ich aber so gleichzeitig sage, der Islamismus ist ein Problem, und er ist ein Problem, er ist auch für Muslime, aber dann nicht sage, hey, die Schattenseite von Islamismus ist Islamfeindlichkeit. Das sind zwei Extreme, die sich zu einem Teil zueinander doch zum Teil befördern. Der Islamist, ich möchte das jetzt auch einmal ausreden können. Ja. Der Islamist behauptet die ganze Zeit, die Deutschen, der Nicht-Muslim, der hasst uns und der will uns nicht. So, und der Islamhasser sagt aber, konstruiert, da sind wir wieder bei Konstrukten, das Bild von den bösen, gewaltaffinen, frauenunterdrückenden. Wir wissen, dass die Mehrheit der Muslime weder da noch da steht.
Islamisten, haben Sie jetzt vergessen? Also, das ist das entscheidende Wort, das man ja hinterher sagen muss.
Ja.
Der Punkt ist, Frau Kader, und ich würde gerne die Schlussbemerkung an Herrn Adamek übergeben. Adamek, Sie beide, Sie alle, wie Sie hier sitzen, versuchen ja immer, und das ist sehr lobenswert, zu differenzieren. Ist ja keine platte Zuschreibung, sondern man versucht zu differenzieren. Das machen Sie auch, finde ich, bravourös in Ihrem Buch. Und da sitzt ja keiner, der mit Schaum vorm Mund irgendwie mit so einer komischen rechten Ideologie um die Ecke kommt. Nee, finde ich nicht.
Well.
Nein.
Überspitzung schon. Und das ist manchmal doch auch, ist manchmal doch ein Tacken drüber.
Reich-Ranitzky, sondern ich wollte auch noch was zu der Thematik sagen gleich. Wir können aber gerne auch über das Buch sprechen.
Nee, wir sind gleich durch. Aber ich würde gerne einmal von Ihnen wissen, Herr Adamek, wie kriegen wir das in den Griff? Wie kann es sein, dass wir so häufig, da hat sie ja recht, über diesen Befund reden und wir als kleine Sendung hier können genau das tun, immer wieder darauf hinweisen, was ist eigentlich der Befund? Aber die große, breite Debatte darüber, politische, die nehme ich nicht wahr. Und wenn du den Befund zunächst mal, die Diagnose gar nicht stellst, dann wirst du auch nie zur Frage kommen, was ist eigentlich dagegen zu tun? Was tun wir gegen diese, das habe ich heute gelernt, unglaubliche Naivität in diesem Bereich, unter der alle leiden und insbesondere auch viele Muslime leiden, die geflohen sind. Ich war im vergangenen Jahr in Syrien unterwegs. Die sagen, wisst ihr eigentlich, wen ihr da zum Teil in euer Land gelassen habt? Ihr seid total wahnsinnig. Ich treffe dort dieselben Leute wieder, vor denen ich hier abgehauen bin. Ja. Das ist das, was du in Syrien auf der Straße hörst. Ja. Wenn ich das dann adressiere, kommt sofort davon, du hast was gegen Muslime. Nein, im Gegenteil. Ich habe was gegen Islamisten. Das ist mein Thema.
Also erstmal würde ich hier erwidern wollen, zu sagen, der Motra-Monitor ist unwissenschaftlich, das ist für mich
das
so.
Das habe ich nicht gesagt.
Oder das ist medial falsch wiedergegeben
das
worden.
Sagen das,
für
die
mich jetzt
die,
das ist für
selber.
Mich jetzt Ihre Variante des Lügenpressevorwurfs.
Das sagen
kann
die
so nicht
Studienmacher selber. Bitte überprüfen Sie das einfach. Da gab es ein Statement zu.
Ich möchte einfach dafür plädieren, was uns hilft, ist, wie wenn ich zum Arzt gehe. Ich frage den, was habe ich? Und was ist die Diagnose? Wo hapert's? Und natürlich haben wir eine große Mehrheit von diesen, ich wusste gar nicht, dass es 6 sind, war bis jetzt immer von 5 Millionen Muslimen ausgegangen. Viele sind Kulturmuslime, die gar nichts mit diesen Moscheen zu tun haben. Das sind so Leute wie U-Boot-Christen, so wie die berühmten U-Boot-Christen,
die am Sonntag oder an Weihnachten
einmal,
in die Kirche gehen.
Genau, in der Kirche blicken lassen. Das heißt, für die braucht man sich gar nicht das Kreuz breit machen, weil die sind auch nicht sichtbar. Die wollen auch gar nicht sichtbar sein. Und diese Forderung nach mehr Sichtbarkeit ist eine Forderung für meine Begriffe des reaktionären Islam, den Islam nach vorne zu bringen, mit seiner Symbolik sichtbar zu machen, auch im berühmten Stadtbild. Deswegen wehren sie sich auch meiner Ansicht nach dagegen, Reglementierung gegen Kopftücher für Kinder zu machen, weil das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn der Islam auf die Art und Weise sichtbarer wird. Ich finde das hochproblematisch. Und mein Vorschlag wäre erstmal die Fakten auf den Tisch. Hier wurde eben gesagt, es gäbe eine erhöhte Resilienz durch Moscheebesuche. Im von Ihnen kritisierten Motra-Bericht steht drin, im Gegenteil, die Resilienz wird geschwächt durch häufige Moscheebesuche bei diesem Panel. Das hat mich sehr überrascht übrigens, aber das ist ein ganz schwerwiegender Befund, dass der Besuch von solchen reaktionären Moscheeverbänden, von denen wir übrigens sehr viele haben, die Radikalisierung befördert.
Ja, aber
und wir denken, wir müssen nur mit denen reden und dann drehen die schon beschwichtigend auf ihre Gläubigen ein, das ist ein Irrtum. Und das Zweite ist, dass wir uns einfach klar werden, welches Gewaltpotenzial da drin wohnt. Hier wird zwar gesagt von rechts, und das ist natürlich so, gerade durch diese toxische Querfront, die wir haben, von links, rechts bis islamistisch. Aber wenn Sie sich die GBA-Zahlen vom Generalbundesanwalt, der für schwere Terrorstraftaten zuständig ist, 2025 anschauen, dann waren es 114 islamistische Anschlagsversuche oder Anschläge, 9 Rechte und 2 Linke, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe.
So ungefähr ist es,
und, ja. Und daran sieht man ja schon, das ist jetzt wirklich kein Thema für Islamhasser, für Leute, die ein Problem mit dem Islam haben. Ich habe überhaupt kein Problem mit Religionsausübung.
Nein, das ist klar.
Das ist eine Privatsache.
Aber es ist ein Thema, dem wir uns als Gesellschaft irgendwie stellen müssen. Sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt so rüde unterbreche. Wir sind leider am Ende der Sendung. Ich habe viel gelernt heute und ich würde mich freuen, wenn wir das bei anderer Gelegenheit fortsetzen könnten. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.